Ja, unsere fortlaufende Bibelbetrachtung ist aus Matthäus Kapitel 12. Wir wollen uns erstmal die 10 Verse lesen, von Vers 22 bis 32, und dann gemeinsam darüber auch die Gedanken austauschen. Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war. Und er heilte ihn, so dass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und die Volksmenge staunte und sprach: Ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie: Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Da aber Jesus ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Wenn nur der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst uneins. Wie kann dann sein Reich bestehen? Und wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet? Erst dann kann er sein Haus berauben. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort gegen den Sohn des Menschen, ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Die Überschrift können wir eindeutig machen, das ist die unvergebbare Sünde. Die Frage wird sich aber sicher deswegen noch stellen: Wann begeht ein Mensch die? Und was ist der Inhalt dieser Sünde? Und was sagt das Neue Testament darüber? In der Seelsorge ist das oft eine sehr große Not, dass diese Last auf Menschen liegt, dass sie in der Befürchtung, in der Angst leben, dass sie diese Sünde begangen haben und dass sie keine Gnade mehr finden können. Und deswegen ist das ein wichtiger Teil der göttlichen Offenbarung, wie wir mit dieser Stelle, die jetzt eine Wiederholung hat im Markus-Evangelium und im Lukas-Evangelium, wie wir damit umgehen, wie wir das verstehen können und ob die anderen Stellen im Neuen Testament das näher erklären oder gerade weniger erklären. Somit will ich nur das als kurze Einleitung sagen, wir wollen uns allen diesen Fragen stellen, auch im Zusammenhang dieses Textes. Heute würde ich aber gerne erstmal diese Situation in Kapitel 12, so auch wie wir das in der Aufteilung dieses Evangeliums von Matthäus sehen, die den großen Wendepunkt beleuchten wollen und diese Stelle doch zu erklären aus der jüdisch-messianischen Sicht. Das heißt, so wie Arnold Fruchtenbaum diese Stelle versteht, wir wollen aber auch alle andere in dem Zusammenhang vor, also Bibelstellen, die darüber was sagen, in Betracht nehmen. Aber ich glaube, dass heute in diesem Abend wir das so nicht schaffen. Das werden wir ausweiten müssen. Es ist einfach ein wichtiges und großes Thema. Es gibt auch Ausleger, die das so verstehen, dass sie meinen, dass Jesus hier gar nicht sagt, dass diese Sünde je hier begangen wurde von den Pharisäern und Schriftgelehrten, sondern dass Jesus hier nur eine Warnung ausspricht, dass es das gibt. Somit brauchen wir natürlich eine Anwendung. Wir lesen dieses Wort und das ist das Gute, dass uns das heilige Gotteswort so gegeben wurde, wie es der Heilige Geist auch wollte. Und so können wir das lesen. Aber es bleibt uns immer noch ja die Anwendung, das Verstehen. Der Inhalt wird hier einfach nicht weiter erklärt. Somit, wenn jemand mit einer Not kommt und lässter Gedanke ihn verfolgen im Leben, dann hat der Mensch schon eine sehr große Not. Und er weiß die Grenze nicht, er kennt die Grenze nicht. Habe ich hier was überschritten? Gibt es für mich noch Gnade? Und somit ist das ein wichtiges geistliches Thema, unabhängig auch von der, nur dieser Situation. Aber diese Situation ist einfach wichtig, um das Leben und den Dienst und das Wirken von Jesus zu verstehen. Deswegen würde ich das heute gerne, wenn wir das so annehmen, aus dieser Sicht einmal erklären, so wie Arnold Fruchtenbaum diese Stelle wiedergibt in seinem Buch Das Leben des Messias. Von dieser Sicht betrachtet, war dieses Wunder, was wir hier lesen, da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war. Und sicher ist das für uns auch wieder eine sehr knappe Beschreibung, weil wir würden ja nicht mal so einfach erklären können, was ein Besessener ist. Das ist nicht unser Alltag, das ist nicht unsere Praxis. Deswegen so ist das, was Matthäus hier wiedergibt, allein aus dieser Stelle noch nicht alles damit erklärt. Aber eins, was er hier ganz deutlich hervorhebt und auch betont, das ist, der Besessene wurde zu Jesus gebracht, also der hatte hier nicht selber seinen Willen geäußert und der war blind und stumm. Und die Reaktion der Menschen, als Jesus diesen Menschen heilt, als er den Besessenen befreit, das ist hier mit dem Wort heilen ausgedrückt, dass er dann der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und die Volksmenge staunte und sprach, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Das ist hier ein wichtiges Detail in diesem Zusammenhang, dass hier auf einmal wieder das Bewusstsein in dem Volk sehr stark sich wieder festigt, ist er nicht doch der Messias? Weil dieser Ausdruck, der Sohn Davids, war eine Umschreibung von dem Messias, von dem Gesandten Gottes, von dem Propheten Gottes, den er senden würde. So war das auch im Sprachgebrauch, der Sohn Davids würde kommen und alles wiederherstellen. Das ist mit einem anderen Wort gemeint, der Messias. Sie sagen damit, ist das nicht der Gesandte Gottes? Ist das nicht der Messias, auf den wir gewartet haben? Warum ist gerade dieses kleine Detail so wichtig, blind und stumm? Weil böse Geister auszutreiben aus den Menschen war in dem Glaubens- und religiöse Praxis der Juden bekannt. Das kannten sie, das wurde auch geübt, denn Jesus sagt das hier selber danach, wir haben ja diese Worte gelesen, womit oder wie machen das denn eure Söhne? Also das kannten sie. Böse Geister auszutreiben aus den Menschen, das war eine bekannte Praxis. Und das hatte in der Praxis der Geisteraustreiber auch, sie brauchten eine Berechtigung von den Schriftgelehrten, von den Tempeldienern, um das zu tun. Aber sie hatten meistens immer den gleichen Vorgang. So sagt man aus den alten Schriften. Und dieser Vorgang war so wie ein Ritual. Erstmal sprach man den bösen Geist an und man trat mit ihm in Verbindung. Man erfuhr seinen Namen und dann in der Benutzung seines Namens wurde dann auch er mit der Macht Gottes aus diesen Menschen getrieben. Also man brauchte die Kommunikation, man brauchte das Mittel, dass dieser Mensch, der besessen war und der böse Geist seine Stimmbänder nutzte, brauchte man einen sprechenden Menschen. Deswegen dieses Detail von Matthäus, er war stumm und er war blind. Also man konnte mit ihm in keiner Weise in irgendeine Verbindung treten. Er hörte dich nicht, er sah dich nicht. Also, und das war eins von den Zeichen, wir werden die drei Zeichen gleich nochmal nachgehen, für das Volk Israel, dass es der Messias ist. Weil man sagte immer so, sowas wird nur er tun können. Das war das Sprichwort im Volk. Also einen Blindgeborenen, einen Blinden und Stummen und danach einen Geist aus ihm auszutreiben, das wird nur der Messias können. Weil das war nicht die Praxis, die sie kannten oder üblich war. Das konnte keiner, das machte keiner, das ging nicht. Und deswegen sagen sie hier auch dieses, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Das hat Matthäus hier sehr deutlich betont in diesen kleinen Details, weil auf einer Stelle in Markus 5, da benutzt Jesus auch diesen Weg, dass er den Geist, der in diesem Menschen war, der ihm begegnete, fragte, wie sein Name ist und als er sagt Legion. Also Jesus geht da auch so vor, wie sie das kannten. Aber hier hat er ihn ausgetrieben, so mit dem, was er später sagt. Wenn ich stark genug bin, den Hausherrn zu binden, dann kann ich das machen. Ohne jegliche Mittel oder Wege oder bekannte Rituale. Also sie kannten ihre Grenzen, dass sie diese Möglichkeit gar nicht hatten und deswegen war das wieder ein ganz klares Zeichen, es ist ein messianisches Wunder. Einen taubstummen und blinden Menschen, mit dem man keinen Kontakt aufnehmen kann, den zu heilen, den bösen Geist aus ihm auszutreiben, das konnte nur der Messias. Das war immer so wieder auch in dem Volk bekannt. Denn die anderen Heilungen, die Jesus so als messianische Zeichen gab, er hat ja, wir haben ja im Matthäus-Evangelium immer wieder diesen Satz, 3-4 Mal bis jetzt gehabt, und es kamen viele und er heilte sie alle. Es war eine Zeit, wo der Messias zeigte, ob die Menschen glaubten oder nicht, ob sie ihn fragten oder nicht, er heilte einfach. Es war sein Zeichen. Es war das Zeichen, dass er der Sohn Davids ist. Aber mit diesen besonderen Zeichen, mit diesen besonderen Zeichen, dass er jetzt auch so einen taubstummen, blinden Menschen den Geist austreibt, ihn heilt, war messianisch. Das andere war, dass er Aussätzige heilte. Wenn der Messias kommen würde, so sagte man immer, dann wird er das tun können. Ich habe bei ihm gelesen, mir ist es auch kein Beispiel eingefallen. Arnold Fruchtenbaum sagt, es gab in den ganzen Berichten der Heiligen Schrift seit der Heilung von der Miriam, der Schwester von Moses, gab es keinen einzigen Bericht, dass ein aussätziger Jude geheilt wurde. Wir hatten in dem Mosebuch nur die Beschreibung, wie sie sich dann den Priestern zeigen sollen, wie sie das. Aber er sagt, wir haben keinen Bericht, dass das geschehen ist. Naaman war kein Jude, das war ein Heide. Aber von einem Juden, der geheilt wurde von Aussatz, haben wir keinen Bericht. Deswegen Jesus seine Heilungen der Aussätzigen, dass der sie umarmt, dass der sie berührt, dass der so vollmächtig mit dieser unheilbaren, einsteckenden Krankheit umgeht, war ein anderes Zeichen von dem messianischen Wunder. Ich wollte hier noch eine Sache reinbringen. Wir haben mit David Tefs danach gesprochen. Ich hatte hier bei einer Bibelstunde gesagt, ob jemand wusste, Jesus scheltet ja die Stadt Bethsaida, die Einwohner, und sagt, wenn in Sodom und Gomorra oder Tyrus und Sidon so viele Zeichen und Wunder geschehen wären wie bei euch, die hätten schon in Sack und Asche Buße getan. Dann fragte ich nach einem Wunder in Bethsaida, ob wir die kennen, wer da mal geheilt war. Und bin dann schnell selber eingestiegen und habe dann gesagt, das gibt es nicht. Da ist kein Bericht darüber. Da sagte David mir später, der eine Blinde, das war doch in Bethsaida. Und wir haben uns das nochmal nachgelesen mit ihm, und das ist da so, der Blinde wird zu Jesus gebracht in dieser Stadt in Bethsaida, aber er führt ihn raus. Er heilt ihn nicht in der Stadt. Und deswegen war das so, die Situation, dass, deswegen auch hier jetzt, ich hatte auch nichts in Erinnerung, ich habe das jetzt so bei ihm nur gelesen, er sagt, es gibt keinen biblischen Bericht über eine Heilung eines Leprakranken, eines Aussätzigen. Deswegen war das auch wieder ein messianisches Zeichen, dass das Volk das versteht und sagt, ist das nicht der Sohn Davids? Der hat hier wieder was getan, was wir ja in unserer Geschichte gar nicht kennen. Das haben wir doch immer auf den Messias gewartet, bis er das tut. Deswegen diese offene Frage, dieser scheinbare schon wieder Durchbruch zum Glauben, zur Annahme des Herrn Jesus. Das kann nur der Messias tun. Sie hören aber, was das Volk sagt und was die Schriftgelehrten sagen. Und jetzt kommt ihre Erklärung dazu. Sie sagen, dass Jesus selbst besessen ist von dem Fürst der Dämonen. Deswegen so eine große Kraft. Es ist nicht ein einfacher böser Geist in ihm, sondern von dem Fürst der Dämonen. Der sagt, dass bis heute in den jüdischen Schriften die Wunder Jesu nicht verleugnet werden, sondern da steht ganz knapp, Jesus wurde am Passafest gekreuzigt, weil er Zauberei getrieben hat. Das ist immer noch so in den jüdischen Schriften festgehalten. Sie verneinen die Wunder Jesu nicht. Sie sagen nicht, er hat keine Wunder getan. Nur das, was sie hier getan haben, wird dann auch später festgehalten. Sie schreiben diese Kraft den Dämonen zu. Wir stehen ja hier aber auch in einer Situation, wenn wir die Worte Jesu mit den Warnungen lesen in Matthäus Evangelium Kapitel 24 von der letzten Zeit, dann warnt er auch und sagt, es werden viele kommen und Wunder und Zeichen tun. Und die sind aber Verführer. Deswegen ist das so für uns Menschen immer eine große Verantwortung. Und diesen ganzen Abschnitt, den wir jetzt gelesen haben, Geschwister, den mündet Jesus später in den folgenden Texten in eine Warnung und sagt, von deinen Worten wirst du dich verantworten. Die werden dich beschuldigen, was du geredet hast im Leben, oder rechtfertigen. Deswegen, es ist immer eine große Verantwortung, wie schnell wir was behaupten und wie schnell wir meinen, einen Durchblick zu haben, und eine Klarheit. Das Einzige, sagt Jesus, wenn du richtig reden willst, dann musst du ein guter Baum sein. Denn das ist nicht die Aufgabe, uns auf so sehr auf unsere Reden aufzupassen, sondern auf unser Herz, so wie wir sind. So werden wir dann auch reden. Aber das ist der Text weiter. Hier wird er so beschuldigt, dass sie sagen, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Jesus gibt hier in seiner Erklärungsrede vier Argumente, die er vorbringt, um das zu widerlegen oder hier eine Antwort zu geben auf diese Anschuldigung. Denn wir erinnern uns, in Kapitel 9 kommt diese Anschuldigung schon einmal. Nur da antwortet Jesus nicht. Er geht da in dem Moment überhaupt nicht drauf ein, was da gesagt wurde. Aber gesagt haben sie das auch schon mal früher. Aber hier geht er darauf ein und sagt, der Satan wirkt nicht gegen sich selbst. Sonst würde sein Reich zerfallen. Das Zweite, was er sagt, eure Söhne, dann nehmt ihr das an, dann akzeptiert ihr das, wenn das jemand aus eurer Reihe tut, dass er Menschen hilft, dass sie von bösen Geistern frei werden, dann akzeptiert ihr das, dann nehmt ihr das an. So wie wir das hier lesen, wie kann dann sein Reich bestehen? Johann 1 weiter. Und wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? darum werden sie eure Richter sein. Das sagt Jesus, seid ehrlich in eurem Herzen, das ist jetzt nicht der Grund. Ihr habt hier jetzt eine Anschuldigung vorgebracht, die ihr sonst ja nicht macht. In euren anderen Handlungen, wenn das jemand aus eurer Mitte macht, dann kommt ihr mit solchen Anschuldigungen gar nicht vor. Und er sagt hier drittens weiter, darum, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. So, und hier steht wieder die Frage im Raum, das sagt Jesus hier wieder sehr deutlich, hier ist der Messias Gottes vor euch. Ich bin es. Dass er das hier so deutlich nochmal sagt, das werden wir merken, das geschieht nach dem Kapitel 12 nicht mehr. Einfach dann verstehen wir besser, warum diese Handlungen anders werden, warum Jesus anders heilt, warum er anders mit den Menschen umgeht und warum er das Zeugnis, dass er der Messias ist, gar nicht mehr so erwähnt, nach diesem Kapitel 12. Bei dem Bekenntnis von Petrus, als Petrus sagt, du bist des lebendigen Gottes Sohn, du bist der Christus, da sagt er ihm, er soll das so nicht weiter sagen. Das hat was zu tun mit diesem Moment. So versteht Arnold Fruchtenbaum das als einen wichtigen Umbruchzeit in dem, was hier geschieht, womit man Jesus beschuldigt und in welche Sünde das Volk sich hier bewegt. Er erklärt hier weiter in den Text, in den Versen, die Schwere dieser Schuld und hat hier noch einmal es ganz klar gesagt, ich habe diesen Hausherrn gebunden. Ich habe die Kraft dazu. Ich bin der Messias Gottes. Ich bin stärker wie die Macht der Finsternis. Ich bin stärker wie der Satan. Und das sehen ja wir auch in dem Zukunftsbild. Deswegen ist die Überwindung des Bösen für uns doch sehr, sehr tröstlich und soll unser Fundament sein. Ist nicht mehr eine Frage der Macht. Und ich glaube, das sollten wir auch so nicht noch bestätigen, dass der so eine große Macht hat, der Böse, die Finsternis, der Satan. Wenn die Zeit kommt, dann kommt ein Engel und bindet ihn. Das heißt, es liegt nicht an der Kraft, es liegt mehr an der Zeit, wann Gott diesen Hausherrn endgültig binden wird und wann er in den vorigen Pfuhl kommt. Jetzt wirkt er noch, aber wenn Jesus sagt, wenn du nicht in der Lage bist, den Hausherrn zu binden, dann kannst du sein Haus nicht ausrauben. Du wirst es einfach nicht können. Du wirst es dann nicht schaffen. Und sagt hier dann diesen eindeutigen Satz, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Also hier ist eine Teilung, hier ist ein Moment, wo sich die Zeit teilt, die Wirkung von Jesus teilt, seine Anwendung teilt sich. Er sagt hier jetzt eindeutig, wenn die Jünger ihn früher fragten, im Markus-Evangelium haben wir das, da sind einige, die gehen nicht mit uns und die nutzen aber deinen Namen. Dann sagt Jesus, wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Aber hier sagt er das anders. Er sagt, wer nicht für mich ist, wenn wir meinen, dass alle Christen immer mit uns sein müssen, dann glaube ich, sollten wir das zweite Wort anwenden. Aber sind wir für Jesus? Stehen wir für ihn, vertrauen wir ihm, folgen wir ihm, glauben wir ihm? Das ist die einzige Haltung, die hier von Jesus auch gewollt ist und die er hier eindeutig bezeugt. Wer neutral ist, wer nun nicht gegen ist, sagt er hier, der ist eigentlich gegen. Diese Neutralität wird hier aufgehoben, die ist hier nicht mehr haltbar. Und somit kam das Urteil, so Arnold Fruchtenbaum, über diese Nation. Das Urteil, das sich später, 40 Jahre nach diesen Zeiten ungefähr, erfüllte, in der Zerstörung der Stadt Jerusalem und in der Zerstörung des Tempels. Das, was er vorhergesagt hat. Das, was das Gericht über dieses Volk kommen würde. Und weil als sie zum ersten Mal ihn beschuldigten, den bösen Dämon zu haben oder durch diese Kräfte das zu tun, da hatte Jesus nicht so reagiert. Aber hier war ein Zeitpunkt, ein Zeitpunkt geschehen, da gab es kein Zurück mehr. Und so sagt er, versteht er diese Situation so und diesen Text so, dass das jüdische Volk Jesus ablehnte hier auf der Erde, national, als Volk, weil sie das Volk Gottes waren. Das gibt nur ein Bundesvolk und das ist Israel. Und sie lehnten den Messias ab mit der Begründung, dass er dämonisch besessen ist. Und so hat Jesus hier ein Gericht ausgesprochen, das dann später auch sich so verwirklichte. Wenn du jetzt einmal weiterschaltest. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Und er sagt, es hat vier diese oder bis dann zwei gegeben, jetzt drei und das vierte können wir vielleicht aus dem Buch der Offenbarung nehmen, eine unwandelbare Gerichtsbeschluss Gottes, bei dem keine Buße mehr wirksam ist, auch keine Abwendung dieser Gerichte möglich ist. Und hier erwähnt ihr das, den Moment in der Wüstenwanderung, als das Volk ungehorsam Angst hatte, in das Land zu ziehen, als die 12 Kundschafter zurückkommen. Dann tun sie das nicht, sie gehen nicht, sie haben Angst. Und als sie dann Gott ihnen dann die Strafe ausspricht, dass sie das Land gar nicht sehen werden durch ihren Unglauben, dann laufen sie los. Dann sagen sie, ja, wir werden und laufen, kämpfen, aber haben eine große Niederlage und müssten dann 40 Jahre in der Wüste wandern. Das war ein ausgesprochenes Gericht, sagt er, das man durch nichts mehr rückgängig macht. Das wird so geschehen. Das war diese eine Situation. Die andere war die babylonische Invasion, das heißt die Überfall auf Israel und die Wegführung, die Gefangenschaft. Es war ja auch lange vorher ausgesprochen. Und danach gab es auch Momente, wo so ein König Hiskia Buße tut und viele mit ihm. Aber es kommt. Es ist unabwendbar. Das Gericht ist ausgesprochen. Er sagt so, das ist der tote Punkt erreicht. Dann kommt nur noch das, was Gott gesagt hat. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Das war der zweite Moment im Volk Israel. Und er sagt, der dritte ist hier in Matthäus 12. Das ist der dritte Moment, wo das Gericht ausgesprochen würde von einer Sünde des Volkes, die nicht mehr, das wird nicht mehr abgeändert, das, was hier als Gericht an sie ausgesprochen würde. Und so sagt er, dass nach seinem Verständnis her, weil diese Situation vom Bundesvolk, vom Volk Gottes so hergebracht würde, dass sie jetzt dieses Argument im Lauf gebracht haben, dass er mit dem bösen Geist das macht und dass man dann auch damit praktisch die ganze Wirkung des Heiligen Geistes umkehrt und praktisch wirkungslos macht. Deswegen ist es wichtig, denke ich, dass wir insgesamt auch noch über die Sünde grundsätzlich sprechen, über den Gehorsam dem Heiligen Geist gegenüber, aber auch in diesem Zusammenhang, das erstmal so, wie wir merken heute, aus der jüdischen, messianischen Sicht betrachten. Seiner Meinung nach ist das keine persönliche Sünde, die begangen werden kann. Denn aus dem Volk Israel sind einige zum Glauben gekommen. Das lesen wir auch in der Apostelgeschichte, auch einige von den Priestern. Selbst so ein Apostel Paulus, die sich so auch versteht wie einer von diesen Pharisäern, der wird gläubig. Deswegen sagt er, ist das nicht eine persönliche Sünde, sondern eine Sünde eines Volkes, das ein Punkt überschritten hat, wo über sie ein Gericht kommen wird. Und das ist auch gekommen, das war nicht mehr abzuwenden, auch nicht durch die Buße der Einzelnen und auch nicht durch dass einige am Kreuz sich an die Brust schlagen, das ist alles zu spät. Das Gericht wurde ausgesprochen und das wurde auch vollführt. Und ungefähr 40 Jahre nach Christus ist das dann in dem Volk auch so oder dem ganzen Volk sichtbar geworden. Sie haben bis 1948 keine Stadt gehabt, die Zerstreuung dieses Gericht hielt in dem Form noch immer an und es war eine Folge dieser Ablehnung des Messias. Was hat sich danach verändert in Jesus seinem Wirken nach diesem Moment? Nachdem er das ausgesprochen hat, das merken wir ab Kapitel 13, da Jesus nach Matthäus seinem Bericht mit der Gleichnislehre beginnt. Also das Erste, was sich ganz deutlich ändert, das ist der Zweck seiner Wunder. Bis jetzt hat Jesus Wunder getan, die den Zweck hatten, ihm als Messias bekannt zu geben. Es ging nicht so sehr im Vordergrund um die Barmherzigkeit, dass er barmherzig mit Menschen handelt. Gott ist immer barmherzig und handelt barmherzig. Aber es war nicht vordergründig. Er gab messianische Zeichen, dass die Krankheiten und alles Not und Leid in der Hand des Messias heilbar sind. Dass er das ist, er hat sich so ausgewiesen. Kurz darauf werden wir lesen, haben sie doch noch einen Anlauf gemacht, wahrscheinlich doch in so einem Wunsch, wer weiß. Dann kommen sie noch einmal und sagen, na gib uns noch ein Zeichen. Das ist hier genau, folgt das darauf. Gib uns noch ein Zeichen und dann sagt Jesus das, kein Zeichen mehr, nur Jonas Zeichen. Deswegen alle Wunder, die Jesus nach diesem Moment tut, Die sind Wunder der Barmherzigkeit an Menschen, aber nicht mehr Zeichenwunder. Er will sich nicht mehr offenbaren als Messias, weil das Gericht ausgesprochen ist und es ist nicht mehr rückgängig zu machen. So verlangt er in Zukunft von Menschen in den meisten Fällen jetzt Glaube, wenn sie Heilung wünschen, was vorher nicht so offensichtlich war. Und immer wieder sagt er ihnen, sie sollen das nicht erzählen, dass er das war, und sie sollen seinen Namen nicht bekannt geben. Und dass er dann in Gleichnissen spricht, das ist das andere. Und dann zitiert er Matthäus Jesaja und sagt, genau das will er jetzt. Er will, dass sie hören, aber nichts verstehen, weil das Gericht ausgesprochen ist und da keine Wende mehr möglich ist, auch nicht gewollt ist. Das versteht er so, ist der Moment, der historische Moment, in dem Jesus dieses Wort spricht, dass es eine unvergebbare Sünde gibt. Eine Sünde, und hier sagt er, ihr habt ihr den Heiligen Geist gelästert, gegen ihn geredet. Deswegen, diese Worte sind ja hier austauschbar. Wer gegen den Geist redet, was ist das? Ich weiß, es bleiben offene Fragen, Geschwister. Es bleiben offene Fragen für uns, für unsere persönliche Anwendung, die anderen Texte des Neuen Testaments. Wir wollen darüber noch weiter miteinander hören und lesen. Aber erstmal dieser Wendepunkt in Kapitel 12. Und der erklärt einfach auch die weiteren Handlungen von Jesus. Er erklärt, warum auch so ein stilles Wirken auf einmal von Jesus gewollt ist, dass sein Name gar nicht bekannt wird, dass er ein Gleichnis entspricht und dass die Jünger ihm fragen, warum tust du das? Da sagt er, euch ist das gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den aber nicht. Aber so war das nicht von Anfang. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, es wird keine Rückkehr mehr geben. Dieses Gericht über das Volk ist ausgesprochen. Sie haben eine Sünde begangen, die unvergebbar ist. Im Sinne des Volkes, er sagt, das ist von seinem Verständnis her nicht persönlich, sondern so wie das in der Wüstewanderung war, so wie das in der babylonischen Gefangenschaft war, und so ist es auch hier nochmal geschehen. Aber wir werden die anderen Texte, so Gott will und wir leben, noch lesen, um uns auch zu warnen, zu schützen, aber auch Vertrauen zu haben. Denn was ist das für ein gewaltiges Wort? Das hat ja Gott gar nicht nötig, aber das steht so stark geschrieben hier. Alle Sünden werden dem Menschen vergeben. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Jesus? Das ist doch unbegreifbar, wenn wir mal hören, was es für doch bösartige Taten von uns Menschen gibt, so widerlich. Und hier ist das absolut, alles wird vergeben. Was ist das für eine Gnade? Das sollen wir hier in diesem Zusammenhang nicht vergessen und dann diese Stellen zu verstehen. Gott schenke uns dabei sein Wort und seinen Geist. Amen.